Halleluja, Herr, ich möchte dich verherrlichen durch diese Lektion heute Morgen. Ich möchte zeigen, wer du bist in deiner ganzen Fülle und Größe. Herr, schenke uns Aufmerksamkeit und Liebe zu deinem Wort. Herr, und ich bitte dich auch ganz besonders heute Morgen für die Kindergottesdienst, der draußen stattfindet jetzt, Herr. Und ich bitte, gib du wirkliches Gelingen, dass all die neuen Mitarbeiter, die jetzt unterstützend helfen möchten, Herr, dass sie selbst wirklich lernen und dass alles in deinem Hause wohl gelingt. Amen. Ich hatte letztes Mal nur so Rosinen rausgepickt aus dem Brief an die Hebräer. Und dieses Mal möchte ich so eine Zusammenfassung machen. Und dabei habe ich in der Vorbereitung gemerkt, ich könnte da 7 Seiten schreiben. Ich könnte 2 Tage sitzen, um das zusammenzufassen, was da drin ist. Und dann habe ich etwas gemacht, was einem manchmal schwerfällt, und habe es gekürzt auf ein Blatt mit 2 Seiten praktisch. Weil ich will nicht Wissen vermitteln, sondern Liebe zum Wort Gottes. Der Brief an die Hebräer hat 13 Kapitel und er wurde zwischen 60 und 70 nach Christus verfasst von Italien aus. Da wurde dieser Brief geschrieben und man weiß, dass es vor 70 nach Christus war, weil die Zerstörung Jerusalems noch nicht eingetreten war und weil Timotheus, der geschichtlich belegt 81 nach Christus den Märtyrertod starb, weil Timotheus dort noch gelebt hat. Also das ist so, dass man weiß, wann dieser Brief entstanden ist. Und dann noch was Allgemeines. Dieser Hebräerbrief ist ein Brief, den man nicht als erstes lesen sollte. Genauso wenig, wie man das Matthäusevangelium mit den Geschlechtsregistern oder das 3. oder 4. Buch Mose als Einstieg nehmen sollte, um die Bibel zu studieren. Der Hebräerbrief ist, sagen wir mal so, in den ersten 2-3 Jahren eines Glaubenslebens nicht ganz verständlich. Das setzt zu viel voraus. Er wurde auch manchmal das 5. Evangelium genannt. Und das hat den Grund, die anderen 4 Evangelium reden vom Werk Christi, das er hier auf der Erde hat. Und dieser Hebräerbrief redet über das hohe Priestertum Jesu. Er redet praktisch über das Werk, das Christus im Himmel hat. Und bevor man in den Himmel greift, zu den Sternen, sollte man ja zuerst auf dem Boden der Erde sein. Deswegen den Hebräerbrief, wenn man die anderen Evangelien und die anderen Briefe und die Psalmen noch nicht gelesen hat, dann sollte man den Hebräerbrief mal noch hinten anstellen. Und wir lernen im Wort Gottes, dass Christus ein dreifaches Amt hat. Und wir singen es manchmal auch in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Welches Amt, welche 3 Ämter? Könnt ihr mal ganz schnell sagen? König, Priester und Prophet. Und dieses Buch, Hebräerbrief, zeigt Jesus als den Priester. Also König, Priester und Prophet. Wir Menschen, wir haben nicht alle Ämter zusammen. Das wäre ja Katastrophe, wenn einer alle Ämter hätte und der Rest, der muss dann parieren. Jeder hat sein Amt, seine Aufgabe. Aber in Jesus war alles komplett. Da war alles komplett drin. Jesus war der spitze Seelsorger, er war der Priester, er war der einzigartige König. Er war der Prophet, der die Dinge von gestern wusste, von heute. Denn Prophetie hat nicht nur mit der Vergangenheit zu tun oder mit der Zukunft. Prophetie hat auch mit dem Verständnis der Vergangenheit zu tun und Prophetie hat auch mit dem Heute zu tun. Und Jesus war komplett. Der Verfasser ist unbekannt, weil er namentlich nicht genannt wird. Und was feststeht, er war ein hellenistischer Jude oder Jüdin. Er kannte sich total aus im Judentum und dieser Brief wurde nachweislich in Griechisch im Original geschrieben. Und zwar wurde vorausgesetzt, als dieser Brief geschrieben wurde, dass bereits der Schreiber, die Septuaginta, das ist die griechische Fassung von den Evangelien, schon kannte. vom Alten Testament, Entschuldigung, ja richtig. Und diese Septuaginta in griechischer Sprache war dem Schreiber bekannt. Er lebte im apostolischen Zeitalter, also wie gesagt zwischen 60 und 70 nach Christus. Er wohnte oder er war gereist nach Italien. Er war bewandert als Lehrer oder Lehrerin der Theologie, bekannt mit jüdischer Geschichte und war befreundet mit Timotheus. Fest steht also, dass er griechisch geschrieben wurde und von Italien aus geschickt wurde. Wenn es Paulus gewesen war, was mindestens 50% der Forscher meinen, weil die Sprache, die Art, wie das geschrieben ist, wirklich dem Paulus entspricht, dann kann es sein, dass jemand das geschrieben hat, der das gleich von ihm, so wie wenn Johannes mir manchmal was diktiert und ich schreibe dann gleich den Brief in Englisch. So hat der Paulus das diktiert und dann gleich wurde es gleich ins Griechische verfasst. Und manche sagen, vor allem die frühen Christenheit, die sagten, Barnabas wäre der Schreiber gewesen. Luther sagte Apollos, denn der war so ein weiser, gelehrter, jüdischer Prediger, war der Schreiber gewesen. Und wie ich euch sagte, manche amerikanische Bibelausleger meinen, Priscilla und Aquila, dieses Ehepaar, das ja in Italien bei Paulus war, das den Timotheus kannte, das in Korinth mit Paulus zusammen war und die dann auch in Ephesus am Schluss waren, also jüdische Kaufleute, die immer vertrieben wurde. Und bei denen bekannt ist von der Schrift, dass sie den Apollos, den Prediger, belehrt haben, denn er wusste nichts vom Heiligen Geist. Er hat Jesus erlebt, er hat Jesus kennengelernt, er hat sich taufen lassen und ist dann sofort losgezogen, hat die Botschaft verkündet und hat vom Heiligen Geist nichts gewusst. Und Aquila und Priscilla haben ihn eingeladen, weil er war sehr redegewandt und haben ihm praktisch alles gelehrt über den Heiligen Geist. Und jetzt sagen manche, und weil jetzt vielleicht bei Aquila und Priscilla, die Priscilla war führend, sie wird manchmal von Paulus an erster Stelle sogar genannt, nimmt man vielleicht an, dass sie das geschrieben hat in griechischer Sprache, so sagen Amerikaner manche, ja, und sagen deswegen, weil es eine Frau war, hat man halt nicht gesagt, von wem das war. Jetzt der Empfänger, der Brief selber hat keine Anrede. Erst später in den Abschriften war dann drüber geschrieben worden an die Hebräer. Das ist also nicht, als der Brief geschrieben wurde, hieß es nicht an die Hebräer. Das wurde dann drüber gesetzt und deswegen wurde das Hebräerbrief genannt. Und er setzt voraus, dieser Brief, dass es gerichtet war an Christen, an wiedergeborene Christen mit jüdischer Herkunft. Egal, ob das jetzt die Juden, die ja in der Diaspora, die überall verstreut waren, gerichtet war, oder an die Juden in Jerusalem. Es war an Juden gerichtet. Und diese waren aufgrund der brieflichen Angaben da drin Zeugen von Zeichen und Wundern gewesen. Sie waren schon länger gläubig, weil es heißt, sie sollten selbst schon längst Lehrer sein. Und man muss sie immer noch belehren. Und manchmal, wenn ich mal so eine Glaubenskrise oder Schwierigkeiten in irgendeiner Kleinigkeit zu überwinden habe, dann bin ich auch versucht, mich manchmal selber an die Ohren zu ziehen und zu sagen, du solltest selbst anderen schon helfen, so ein Problem zu überwinden und du bist immer noch so, dass du dir selber manchmal nicht helfen kannst. So ähnlich ist dieser Vorwurf hier von Paulus. Und geht es nicht uns allen manchmal so? Wir wissen in manchen Lagen genau, wie man es machen muss. Aber wenn es uns angeht, dann ist es sehr schwer. Dann ist unser Problem manchmal größer als unsere Erfahrung, was wir von Gott schon erlebt haben. Und so war dieser Brief. Der ist deswegen nicht für Anfänger des Glaubens gedacht, denn er ist dafür gedacht, die hellenistischen Juden der damaligen Zeit, die Juden, die sich bekehrt hatten und hellenistisch deswegen, weil in Griechisch die Juden, weil das war damals so die feine, die Hochsprache, also die Juden, die diese feine Hochsprache gesprochen haben, standen in Gefahr, um in ihrer Gesellschaft zu gelten und angenommen zu sein, wieder das Christentum fahren zu lassen und wieder zurückzugehen ins Judentum. Die Schlüsselworte von diesem Hebräerbrief sind besser oder höher. diese Worte besser, 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 also immer im Vergleich alter Bund, neuer Bund. Neuer Bund besser, neuer Bund höher. Und die 11 Schlüsselverse, die habe ich aufgeschrieben. 11-mal wird uns gesagt, lasset uns. Das gilt für damals, das gilt für heute. Und die habe ich euch nur, nachher, wenn ihr das Schreiben bekommt, kapitelmäßig aufgeschrieben. Aber das ist sehr gut zum Nachdenken, was uns alle betrifft. Nämlich, lasset uns darauf achten. Lasset uns bemüht sein. Was sollen wir bemüht sein? Und dann immer dieses uns, wo immer die Juden und die Christen zusammenfasst. Und ich finde es so schön, dass man nicht alles immer dividieren muss. Ich habe mir gestern am Büchertisch ein kleines Büchchen gekauft, über das, da alle Generationen zusammen lasset uns. Dieses nicht immer dividieren und abschneiden in Stücke, denn diese Stücke können nachher alleine laufen plötzlich und vergessen das, dass sie zur Gemeinde gehören. Lasset uns für ihn zutreten. Das gilt für Kinder, das gilt für die Alten, das gilt für alle. Lasset uns festhalten am Bekenntnis. Lasset uns aufeinander Acht haben. Kümmere dich um die Kinder, die hier im Gottesdienst sind, um die Mütter. Kümmere dich um die Behinderten, kümmere dich um die Kranken, kümmere dich um jeden. Lebe nicht nur in deiner heilen Welt. Lass andere teilhaben, wenn du mal ein bisschen was backst oder wenn du mal ein bisschen eine tolle Idee hast oder wenn du einkaufst. Ich hatte früher die Gewohnheit, dass ich manchmal alles mal 40 gekauft habe, weil wir hatten damals etwa 40 so an den Tischen in der Frauenstunde und so. Und wenn ich einkaufen ging, dachte, was mir gefallen hat, habe ich immer gleich mal 40 gedacht. Wenn ich gebacken habe, dann immer gleich solche Mengen, dass mir schon die Hände geschmerzt haben. Und dann hat der Herr mir mal gesagt, nicht 40, 2. Weihe kaufst du jetzt, ja? Das habe ich so deutlich gehört in meinem Herzen, dass es, aber ich will, das war für mich aber jahrelang Gottes Wille. Ich habe große Freudigkeit gehabt, aber das will ich an euch weitergeben. Vielleicht könnt ihr mal 40 oder mal 20 anderen Geschwister aus der Gemeinde Freude machen. Wenn es euch gut geht, teilt denen mit, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Lasset uns ablegen alles, was uns beschwert. Lasset uns laufen mit Geduld. Lasset uns dankbar sein und Gott dienen. Lasset uns zu ihm hinausgehen. Lasset uns das Lobopfer darbringen. Also das ist Hebräerbrief. 11-mal Aufforderung. Lasset uns. Jetzt nochmal der Zweck und Ziel des Briefes. Das ist ein zweifacher Zweck, dieser Brief. Der erste Zweck ist was Lehrhaftes. Die mussten belehrt werden, die Hebräer. Das zweite ist was Praktisches. So wie wir ja gesagt haben, wenn man eine Theorie aufstellt, muss sie an der Praxis geprüft sein. Drum sollte man den Römerbrief nie ohne den Jakobusbrief lesen, ja? Weil der Römer, erinnert ihr euch? Der Römer sagt, man wird allein aus Glauben gerecht. Und dann kommt der Jakobusbrief und der sagt, aber der Glaube ohne die Werke, der ist tot an sich selbst. Also immer dieses Doppelte. Und dieser Hebräerbrief hat auch eine doppelte Funktion, die lehrhafte ist, er soll die Erhabenheit Jesu Christi über sein Werk, nein, er soll die Erhabenheit und das Werk Jesu Christi über den alten Bund beweisen und zeigt das Zeitalter des mosaischen, das kommt von Mose, des mosaischen Gesetzes ist unwiderruflich vorüber. Es war ein Zeitalter. Dieser Epistel will zeigen, dass der neue Bund viel herrlicher ist als der alte Bund. Der alte Bund war der Vorschatten auf den neuen Bund. Das Gesetz hat bewiesen, wir konnten das Gesetz nicht halten. Kannst du alle Gesetze halten? Weißt du, manchmal habe ich so gedacht, wenn ich die Strafzettel aus unserer Familie, da meine ich jetzt aber auch unsere Söhne, die, wo sie noch zu Hause waren, wenn sie mal zu schnell gefahren sind oder zu krumm oder falsch überholt sein, da könnte ich manchmal schon unseren ganzen Flur tapezieren über diese über 30 Jahre. Das ist so, keiner kann das Gesetz halten, auch wer das Gesetz halten will, du machst immer Fehler. Oder wenn ich mir schon mal vornehme, jetzt ab sofort wird das und das absolut nicht mehr gegessen. Oder das ist mein eigenes Gesetz. Du, das dauert meistens keine 24 Stunden und gerade das ist das, was mich dann... Ich kann meine eigenen Gesetze auch manchmal nicht halten. Und ich bin so froh, dass so wie mal einer unserer Jungs, wo er klein war, gesagt hat, vom Alten Testament, Papa, das Alte Testament, das waren die Geschichten vom liebe Gott, als er noch nicht bekehrt war. Das heißt, ich möchte es so umdeuten, als er noch nicht als Menschensohn, als Jesus auf der Erde war. Und Jesus, und das zeigt der Hebräerbrief so schön, er musste leiden, er musste alles versucht werden, er musste alles mitmachen, damit er als Gott verstehen konnte, warum wir Menschen das Gesetz einfach nicht halten können. Das ist uns einfach zu schwer. Da kannst du noch so perfekt sein, du wirst es nicht schaffen. Und deswegen hat das mosaische Gesetz, das Gesetz von Mose, das mosaische Gesetz, hatte die Aufgabe zu zeigen, dass wir es alleine die Erlösung nicht schaffen. Wir können uns nicht an den Schuhsenkeln hochziehen. Das geht einfach nicht. Oder ich habe die Tage so eine Postkarte bekommen, da war so ein Pinguine drauf und die sahen so, wie die Möwen flogen. Und die Pinguine waren so traurig, die waren so auf ihrer kleinen Eismeerinsel. Und einer hatte dann plötzlich die Idee und hat dann, ein guter Geschäftsmann war das, von den Pinguinen, der hat dann gesagt, ich verkaufe euch Flügelverlängerer. Und hat viel Geschäft gemacht und dann sind die Pinguine rumgeflogen, ja. Aber so schaffen wir es nicht. Und die Flügelverlängerer, finde ich, ist die Gnade Gottes. Der verlängert unsere Flügel, der hilft unserer Schwachheit auf. Also der lehrhafte Zweck, und deswegen ist es so schwer, der Hebräerbrief manchmal so kapitelweise ist, zu zeigen, dass das Gesetz von Mose erfüllt ist, und zwar nicht nur für die Juden, sondern auch für die Christen. Das Gesetz von Mose ist erfüllt. Das ist nicht mehr zu erfüllen, weil das nicht zu erfüllen geht. Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Er war ohne Sünde. Er war der Superperfektionist. Und deswegen brauchen wir auch keine halben Perfektionisten sein. Wir brauchen uns auf unsere Sachen, auf unsere Leistungen gar nichts einbilden. Wir schaffen es gar nicht. Das war der theoretische Zweck, der lehrhafte. Und der praktische Zweck des Hebräerbriefs war, die Judenchristen sollen bewahrt werden vor Rückfall, Lauheit und Unglaube. Denn ihre mangelhafte Kenntnis von der Person Jesu soll ergänzt werden. Die hatten nur so wenig, die, wo Jesus nicht persönlich kennengelernt hatten, die hatten so wenig Ahnung, wer ist denn Jesus. Die dachten wirklich, das ist nur so ein Prophet und er hat jetzt seine Aufgabe erfüllt und jetzt ist er tot und jetzt gehen wir wieder zurück, so wie es vorher war. Und deswegen wurde der Hebräerbrief geschrieben, um zu zeigen, dass Jesus mehr war als ein Mensch oder Gottes Sohn für eine bestimmte Zeit. Und da ist es wesentlich zu wissen, dass auch die Juden nicht zurückgehen dürfen ins Judentum, sondern Christus ist auch ihre Erlösung. Oder glaubt ihr, dass es eine extra Erlösung gibt für Juden? Er ist ihre Erlösung. Und man könnte diesen Brief noch ganz schnell in drei Phasen aufteilen. Die erste Phase vom 1. bis zum 7. Kapitel zeigt die Erhabenheit der Person Jesu Christi. Hier will der oder die Schreiberin einfach zeigen, dass Jesus über allem steht. Er steht über Moses. Glaubt ihr das? Viele glauben das nämlich nicht. Er steht über Moses. Jesus steht über den Engeln. Glaubt ihr das? Jesus steht darüber. Er steht über jedem Menschen, weil er Gott ist. die Erhabenheit Jesu und die Herrlichkeit Christi. Und zwar auch nach seinem sogenannten Tod, denn er ist auferstanden. Und das mussten die Juden hier durch diesen Hebräerbrief kennenlernen. Dass Jesus auferstanden ist, dass er im Himmel ist und dass er dort ein Hohepriester ist, dass er dort eine Aufgabe wahrnimmt, dass er dort dich und mich vertritt. Und dass er die Herrlichkeit eingegangen ist und für die hat er uns vorbereitet, für diese Herrlichkeit. Also Jesus war keine geschichtliche Person allein. Er war eine zeitlang geschichtliche Person. Aber das macht den Unterschied aus zwischen den Glaubenden und den Ungläubigen. Ich glaube nicht nur an einen geschichtlichen Jesus, ich glaube an den ewigen Gottessohn. Und das zeigt der Hebräerbrief, dass Jesus so wie Melchisedek im Alten Testament, Melchisedek, der hatte von Abraham Opfer empfangen, Zehnten empfangen. Man wusste nicht, wo er herkam, man wusste nicht, wo der hinging. Er war einfach der Priester von Salem, Salem, der alte Name für Jerusalem. Und so ist Jesus der Priester von Ewigkeit her und wird in der Ewigkeit noch bleiben. Und deswegen brauchen wir keine weitere Priesterschaft mehr. Ein Pastor oder ein Seelsorger ist kein Priester für dich, der nur alleine den Zugang hätte ins Heiligtum. Wir glauben an das allgemeine Priestertum. Jeder hat direkt den Zugang zu Jesu Christi durch das Blut Jesu, das ihn gewaschen hat. Wenn du am Kreuz Jesu deine Sünden abgegeben hast, wenn du um Vergebung deiner Sünden gebeten hast, wenn du als Zeugnis Gottes bekamst in deinem Herzen, ich bin von neuem geboren, dann bist du selbst berechtigt, zu Gott zuzutreten. Es ist gut, Hilfen zu haben. Es ist gut, Stützen zu haben. Es gibt manchmal Dinge wie zum Beispiel bei okkulten Belastungen, wo man alleine nicht damit fertig wird, wo man sich nicht alleine befreien kann. Es ist sehr gefährlich, sich alleine mit dämonischen Sachen anzulegen. Ja, es ist sehr, sehr gefährlich, Bücher zu lesen über Befreie uns vom Bösen und an sich selber dann so Experimente zu machen. Das kann ganz, haben wir ganz schlimmes Erfahrungen schon damit gemacht. Da brauchst du Hilfe. Aber um zu Jesus zu kommen, um zu bitten für die Vergebung deiner Sünden, brauchst du keine Hilfe. Wir glauben an das allgemeine Priestertum. Jesus ist nämlich der Priester für uns geworden. Dann Kapitel 8 bis Kapitel 10 ist die Erhabenheit seines hohepriesterlichen Amtes, dass Jesus mehr ist als Moses, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus im Himmel sitzt zu Rechten des Vaters, dass sein Amt ewig ist, dass sein Amt nicht nur, dass er nicht nur die Aufgabe hatte, auf der Erde zu erfüllen, dass er seine Aufgabe ewig ist. Und dann am Schluss nochmal teilweise von Kapitel 10 bis 13 ist einfach nochmal die Ermahnung zur Standhaftigkeit im Glauben und zeigt den Glaubensweg im alten und neuen Bund. Und jetzt noch zum Schluss. Es gibt 5 Gefahren für Judenchristen. Das war die Erlösung zu missachten, sein Herz zu verhärten, rückzufallen in das Alte, bewusstes Sündigen. Und das ist das, was ich letztes Mal versucht habe zu erklären. Dieses bewusste Sündigen, indem ich weiß, dass Jesus die Erlösung gemacht hat und sage, ich will mit der Erlösung durch Jesus nichts zu tun haben. Ein bewusstes Sündigen, das nicht vergeben wird und die Heiligung zu vernachlässigen. Und dann wird ganz besonders noch 7 Dinge gezeigt, die besser sind als im Alten Testament. Nämlich der neue Bund ist besser als der alte. Das Amt ist besser. Das Erbe ist besser. Das Erbe von den Israeliten war das verheißene Land. Unser Erbe ist doch viel besser. Wir müssen nicht warten, dass wir wieder in irgendeinem Kibbutz einquartiert werden, ja? Wir haben ein ewiges Erbe. Die Hoffnung ist besser, weil wir bereits wissen, dass man vom Tod auferstehen kann. Jesus hat es bewiesen und mit Zeugen. Unsere Hoffnung ist besser als die Hoffnung derer im Alten Testament. Das Opfer ist besser. Wir müssen also nicht auf den Markt hier gehen und Ziegenböcke und Schafböcke und unschuldige Kälber kaufen zu unserer Erlösung. Wir dürfen uns verlassen auf Jesu Erlösung. Das ist auch ein Zeichen, wenn wir uns die Hände strecken. Manchmal, wenn es mal so beobachtet, wenn man mal hinten sitzt, ja, die einen, die wedeln so vor Freude, ja, die einen machen so, das ist das Zeichen des Sieg. Ja, das Heil kommt nicht von Hitler, sondern das Heil kommt von Jesus. Die Deutschen machen es meistens so mit einer Hand, weil sie früher auch mit einer Hand gemacht haben. Da kommt das Heil vor. Oder dann hier, weil wir gesagt haben, das Erbe, das, was wir empfangen, manche strecken die Hände so aus, sie empfangen. Oder sie signalisieren dadurch, Herr, ich empfange von dir. Ich empfange jetzt von dir. Und dann, es gibt ewige Dinge und das sind auch noch 7 ewige Dinge beschrieben, weil die Juden damals dachten, die Bekehrten, es wäre alles nur zeitlich gewesen, die Sache mit Jesus. Die Sache mit Jesus ist ewig. Der Hohepriester ist ein ewiger Hohepriester. Die Erlösung ist eine ewige Erlösung. Die gilt für alle Zeit. Das Gericht ist ein ewiges Gericht. Der Geist ist ein ewig währender Geist. Das Erbe ist nicht so was Ähnliches, wie wenn man, es gibt im deutschen Recht zum Beispiel, kann man ein Grundstück kaufen für, weiß ich den Namen nicht mehr, für 100 Jahre und nach 100 Jahren fällt das Erbbaurecht, richtig. Ist jetzt egal, welche Zeitspanne, aber das Erbbaurecht, das fällt dann wieder zurück. Und du kannst deine Kinder dann wohl was vererben, aber die haben das dann nur 7 oder 8 Jahre und dann fällt es wieder zurück an den Staat. Unser Erbe fällt dann niemand zurück. Unser Erbe ist ein ewiges Erbe. Das Heil ist ein ewiges Heil. Wir müssen es nicht immer wieder durch Buße erneuern für das, was wir schon Buße getan haben. Wenn wir neu sündigen, müssen wir darüber Buße tun und es Jesus bringen, der uns versteht, weil er ja sich bekehrt hat als Gott und Jesus Mensch wurde, jetzt im Spaß ausgedrückt, weil er uns versteht. Und der Bund ist ein ewiger Bund. Und dann als allerletztes, das sind noch 10 Dinge, da könnte man eine Predigt halten könntest du bestimmt 20 Seiten ausarbeiten, weil das so wunderbar ist. Und zwar ist das alles, was über Christus gesagt wurde im Hebräerbrief. Und ganz tolle Sachen, wenn du also Jesus Christus kennenlernen willst, wenn du sagst, ich weiß nur, dass er barmherzig ist, du hast 2 Sachen gesagt von seinem Charakter, neulich eine Predigt. Er ist barmherzig und sanftmütig. Das wissen wir. Und das sind noch 10 Dinge im Hebräerbrief versteckt, was Jesus noch ist. Er ist der Erbe aller Dinge, der Schöpfer des Weltalls, der Abglanz der Herrlichkeit, der Abglanz Gottes, der Erhalter aller Dinge, der Retter von allen Sünden, der König auf seinem Thron, der vom Vater Gezeugte, der Gesalbte Gottes, der Herr der Ewigkeit. Das ist Jesus. Amen. Das könntest du austeilen.
Ich lade dich herzlich ein, mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Wir werden in 5. Mose ein paar Verse lesen. Mose 8, Vers 7 bis 10. Schlag mal auf. Aber ich möchte zuerst einmal fragen, wer ist hier zum ersten Mal, zum allerersten Mal? Irgendjemand, der das erste Mal hier ist? Also hier sind 2 Gäste. Noch jemand, wo zum ersten Mal da ist? Da hinten noch jemand zum ersten Mal? Wir geben einen Applaus und heißen unsere Gäste herzlich willkommen. Die Gäste bekommen auch eine kostenlose Kassette von heute Morgen, so dass ihr nach Hause nochmals nachhören könnt, was hier alles gelaufen ist. Am Schluss schreibt einen Zettel drauf und dann das Datum von heute, bekommt eine kostenlose Kassette von heute Morgen. Gott segne euch. Mein Thema gestern war Befreiung vom unnötigen Ballast. Hör dir diese Kassette an, unnötiger Ballast, du hast genug Ballast, du bist so beschwert, du trägst Wasser auf alle Schultern und du hingst schon auf eine Seite, befreie dich von diesem unnötigen Ballast. Am Freitag war das Thema gewinnbringend Leben, das war am Freitag das Thema. Also wenn du nochmals nachhören möchtest, was diese Woche gelaufen ist, das kannst du an diesen Kassetten tun, am Ausgang könnt ihr dann die Kassetten bestellen. Heute Morgen ist mein Thema, sättige dein Leben mit Gutem. Gut essen. Das ist, was ich heute Morgen sagen möchte. Satt werden, das ist mein Thema. Und vielleicht fängt an dir der Magen an zu knurren. Und ich wünschte, dass heute Morgen während der Predigt der Magen geistlich bei einem und dem anderen anfängt zu knurren. Ich krieg Appetit. Ich krieg Appetit. Ich krieg Appetit nach Gutem. Das andere müssen wir schlucken, aber das Gute möchten wir lernen zu essen. Wie nehme ich eine Torte von einer Tortenplatte? Das will gelernt sein, leckere Speisen zu genießen. Ich habe mal eine Vision gehabt, oder Gott hat mir ein Bild mal gezeigt, da ist alles gedeckt. Und das war in einem Gottesdienst, einem charismatischen Gottesdienst, da ist alles gedeckt. Und während diesem charismatischen Gottesdienst sehe ich also eine Hochzeitstafel, alles auf dem Tisch. Und die Leute kommen zu der Hochzeitstafel, das hat mir Gott gezeigt. Die bewundern sie, sagen, und wunderbar, herrlich, was hier alles, wie das alles gemacht ist und wie das alles so hergerichtet ist. Und so weiter. Und Gott zeigt mir, die Leute kommen zum Tisch des Herrn und gehen wieder zurück, bewundert, und dann, aber sie gehen hungrig nach Hause. Und das ist nicht, was Gott möchte. Gott deckt uns einen Tisch, da ist alles da, was du brauchst, und du solltest essen und nicht nach Hause, hungrig nach Hause gehen. Das ist, was wir heute Morgen anstellen möchten. Du sollst dich satt essen am Tisch Gottes. Gottesdienst, so Sonntagmorgen Gottesdienst ist so etwas, oder Freitag Gottesdienst oder Samstag Gottesdienst ist, dass du dich so richtig satt isst. Jetzt kann ich arbeiten, jetzt kann ich was leisten. Im Hiob steht einmal drin, kannst du einen jungen Löwen sättigen? Weißt du, so ein junger Löwe, guck mal so einen jungen Löwen mal zu im Film oder und so weiter. Der ist unersättlich. Und wir sollten junge Löwen in Christus sein. Amen. Unersättlich. Der Vater kann nicht genug Beute herbeischaffen. Gott kann nicht genug Segen herbeischaffen. Junge Löwen sind unersättlich. Junge Kerle sind unersättlich. Also die können so richtig sich reinschlagen. Und genau das ist, Gott möge uns helfen, dass wir so wie junge Löwen anfangen, das Leben, das Gott uns anbietet, so richtig zu genießen. Junge Löwen, die spielen, liegen manchmal faul im Gras und schauen den Himmel an, bewundern den Himmel und so weiter und die Wolken und so weiter. Und dann, wenn sie Hunger haben, gehen sie wieder auf die Jagd. Und da wird wieder was herbeigeholt. Nichts, was so einen Löwen aus der Ruhe bringen kann. Und so heute Morgen, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn du jetzt über das Essen gehört hast, jetzt nicht, dass der Saft im Mund zusammenläuft und sagt, wo zu Hause liegt das Hähnchen in der Bratröhre. Junge Löwen, lass uns junge Löwen sein, die unersättlich sind. Ich will mehr haben vom Heiland. Das ist das, was ich heute Morgen predigen möchte. Ich möchte alles haben, was in der Bibel steht. Und nichts, das nur sagt, die Juden kriegen das, oder das kriegen die Römer, oder das kriegen die Griechen, oder die Heiden, oder im Himmel. Nein, ich möchte alles haben, was hier drin steht. Du auch? Lass uns, wenn du deine Bibel dabei hast, nimm deine Bibel zur Hand und lass uns gemeinsam sagen, mein Gott, ich will alles haben, was hier in deinem Buch mir versprochen wurde. Amen. Ich will alles haben. Und du solltest, wenn du nicht weißt, um was du beten solltest, du solltest einfach mal das Buch hochhalten. Das ist so das Scheckheft. Da sind hunderte von Schecks drin, hunderte von Versprechungen. Ich will alle diese Dinge einlösen in meinem Leben. Zuerst einmal, du solltest ein gutes Bild von Gott haben. Das ist Nummer eins. Die meisten Menschen haben ein ganz schlechtes Bild von Gott. Die meisten Menschen denken, Gott ist Polizist. Der will mich ins Gericht bringen, hat auf die Hölle mich so programmiert. Nein, Gott hat die Welt geschaffen. Können wir dazu Amen sagen? Und er hat es wunderbar gemacht. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt. Und was machen die Christen? Die Christen sagen, ich muss die Welt hassen. Ich muss die Welt verlassen und ich muss mich von der Welt zurückziehen. Askese ist vom Teufel. Glaub mir das. Askese ist etwas Heidnisches. Das ist Lebensverneinung. Gott hat die Welt geliebt. Er hat sogar seinen Sohn für diese Welt gegeben. Und Gott liebt die Welt immer noch. Der Teufel hat die Welt schlecht gemacht. Und er versucht, die Welt Gottes schlecht zu machen, zurückzuziehen. Nein, wir sollten in die Welt hinausgehen. Jesus hat seine Jünger erlöst und sagt, geht hinein in alle Welt und predigt das Evangelium. Von wegen aus der Welt sich herauszuziehen. Katholiken machen das und die Leute gehen ins Kloster, in die Wüste oder sonst noch wohin. Nein, wir sollten in die Welt hineingehen und das Leben anfangen zu genießen. Das Beste draus machen. Und nicht die Welt dem Teufel zu überlassen. Wir überlassen die Welt den Kommunisten oder den Materialisten oder wen auch immer. Wir sollten die Welt anfangen zu gebrauchen und zu entwickeln. Wir brauchen ein gesundes Gottesbild. Gott will nicht unser Leid. Bei vielen ist Gott, das Gottesbild ein Dämon. Gott ist mit der Peitsche, der einfach schlägt und straft und züchtigt und so weiter. Das ist nicht Gott. Das ist der Teufel. So stelle ich mir den Teufel vor. Der Böse ist, der mir Krankheiten schickt, der mir Mangel verursacht und so weiter. Gott züchtigt nicht. Aber viele haben so ein Bild. Gott züchtigt, Gott straft und Gott hält mich kurz an der Leine. Immer kurz an der Leine. Das ist ein dämonisches Bild, ein heidnisches Bild, ein gottloses Bild von Gott. Gott ist Liebe. Das steht in der Bibel. Gott ist Vater, das steht in der Bibel. So hat sich Gott uns geoffenbart. Gott ist mein Freund. Gott ist gut. Alle Zeit, Halleluja. Das ist für mich Evangelium. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Und ich diene Gott freiwillig. Gott hat mich nicht gezwungen zu seinem Gottesdienst oder dass ich jetzt predige oder was für Gott tun. Ich lebe nicht unter einem Gotteszwang. So viele Menschen leben in einem Gotteszwang. Gott zwingt mich. Ich kann nicht anders. Mir bleibt nichts anderes übrig. Mir bleibt noch viel übrig. Gott kann mich nicht zwingen und Gott wird mich auch nicht zwingen. Er zwingt mich nicht. Was ich tue, das tue ich freiwillig. Gott belastet mich nicht. Gott entlastet mich. Halleluja. Gott belastet mich nicht. Gott, er entsorgt mich. Gestern haben wir gehabt vom Ballast befreit. Er erleichtert mein Leben. Das ist, was Gott macht. Gott erleichtert mein Leben und ich sollte mit Gott zusammenarbeiten. Wie kann ich mein Leben leichter machen? Wie kann ich mein Leben schöner machen? Wie kann ich mehr aus meinem Leben herausholen? Wir sollten darüber nachdenken. Er trägt unser Leben. Er versorgt unser Leben. Gutes und Barmherzigkeit, Psalm 23, werden mir folgen mein Leben lang. Und das nicht nur am Sonntag. Gott überlässt die Welt nicht dem Teufel. Das kann mir sicher sein. Er wird alles dran setzen, dass die Welt aus den Klauen des Teufels herauskommt. Und dass die Welt gut wird. Amen. Das Gute siegt zuletzt, die Wahrheit siegt, das Leben siegt, das Licht siegt. Wenn die Sonne aufgeht und die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, so singen wir in einem Chorus, die Gott lieben. Da kann die Nacht noch so stockdunkel sein, da kann alles noch stockkalt sein. Wenn die Sonne aufgeht, schmilzt das Eis und die Finsternis weicht. Gott hat diese Welt für dich und mich gemacht. Hör mir gut zu. Diese Welt hat er nicht für den Teufel gemacht. Gott hat die Welt für dich und mich gemacht. Hat Paradies draus gemacht. Diese Welt hat er uns zur Verfügung gestellt. Macht euch die Erde untertan. Füllt die Erde und herrscht darüber. Das hat Gott uns befohlen. Das ist Gottes Auftrag. Da musst du nicht um den Willen Gottes beten. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Eine Gabe Gottes. Genieße dein Leben. Sättige dein Leben mit Gutem. Fang an, dein Leben mit Gutem zu sagen. Du musst nicht der Welt entsagen. Das ist, was Heidentum lehrt, was falsche Religionen lehren, was gottlose Religionen lehren, entsagen, was Pharisäer lehren, der Welt entsagen. Nein, du musst dich nicht aus der Welt zurückziehen, sondern mittendrin in der Welt stehen. Was glaubt ihr, warum Gott seine Kinder Israel, das Volk Israel, das alttestamentliche Volk, nicht nach Alaska geschickt hat? Das hätte er machen können, wären sie gut aufgehoben gewesen, hätten niemand schaden können. Warum hat er die Israeliten nicht nach Alaska geschickt und nach Feuerland oder nach Vladivostok? Warum hat er sein Volk mittendrin in die Welt hineingesetzt? Auf der Drehscheibe der Kontinente. Afrika, Asien und Europa. Und da können Sie morgens, wenn Sie aufstehen, sehen Sie die Schneeberge von Hermon und dann haben Sie Lust, oh, das ist mir zu kalt, ich gehe ans Rote Meer und ich bade. Alles innerhalb von ein paar hundert Kilometer. So hat Gott mittendrin, wo alles drin ist, das ist heiliges Land, alles drin, wie der Garten Eden. Ist das nicht herrlich? Oh, das ist mir jetzt, ich will nicht in die Hermon gehen, ich gehe in die Wüste lieber, mal so meditieren. Da ist alles drin. Israel ist so ein Bild, das Land Israel, da ist ein Bild, da ist alles drin. Gott hat uns in eine Welt hineingelegt und hineingesetzt, da ist alles drin. Amen. Du lebst in einer Welt, wo alles drin ist. Und du sollst jetzt die Welt genießen und dich aus dieser Welt nicht vertreiben lassen. Der Teufel möchte dich aus diesem Land vertreiben und dich verscheuchen oder dich da einengen oder was es auch immer. Gott will das Beste für seine Kinder. Er will dich von dem Bösen erlösen. Das haben wir gestern gehabt, von diesem Ballast, dass du dich davon befreist. Gott will das Beste für deine Familie, für deine Kinder. Fang an, so zu denken. Er will das Beste. Römer 8. Die Gott lieben, alle Dinge müssen ihnen zum Besten dienen. Alles dient zu meinem Besten. Fang an, dein Leben zu bejahen. Nicht dein Leben abzulehnen. Zu bejahen. Ich lebe und ich bin glücklich, dass ich heute leben kann. Ich möchte nicht 100 Jahre früher gelebt haben oder 200 Jahre oder in den Tagen Christi oder was weiß ich wann, in den Tagen von Moses. Nein, ich bin so dankbar, dass ich heute leben kann, dass ich Computer habe, dass ich Autos habe, dass ich Klimaanlage habe, dass ich so eine Heizung habe. Ich bin so froh, dass ich heute leben darf und dass ich nicht damals leben musste, wo ich kilometerweise zu Fuß laufen musste. Oder wo die Leute damals zu Fuß laufen mussten und das Leben entbehrlich war und so weiter. Heute, du weißt wenigstens, was Banane ist. Wenn ich früher gelebt hätte, wüsste ich nicht einmal, was Banane ist. Die Alten wussten nicht einmal vor 50 Jahren, was Banane ist hier in Deutschland. Ja, ich bin so froh, dass ich Bananen kenne. Aber wenn es alles nur eine Bananenrepublik ist. Aber ich bin froh, dass es Bananen gibt und so vieles. Ich bin so dankbar, dass die Welt so eng zusammengekommen ist, dass man... Ja, ich bejahe das Leben. Du musst nicht der Welt entsagen, ein Asket werden, die Welt ablehnen. Weißt du, wer die Welt ablehnt, hör mir zu, der spuckt Gott ins Angesicht. Wer die Welt ablehnt, der spuckt Gott ins Angesicht, beleidigt Gott, diskriminiert Gott. Gott hat die Welt schön gemacht und lass uns diese Welt auch genießen so. Hat diese Welt für dich und mich geschaffen, für uns geschaffen, für sein Reich geschaffen. Gott hat diese Welt lieb, sehr lieb sogar. Der weint um diese Welt, der opfert für diese Welt alles. Und jetzt kommt mit unserem Leben diese Bejahung. Weißt du, was Jesus immer gerne getan hat, wo Jesus war? Wo es gegessen wurde, da war Jesus. Hochzeit. Das erste Wunder in Kana, Hochzeit. Bei reichen Leuten wurde er eingeladen, wo gegessen wurde. Sogar, was er von dieser Erde geht, hat er noch ein Abendmahl. Wo ist der Saal? Wo ist das alles? Wo ist das Lamm? Mit dem Essen. Mit dem Essen. Und das ist der Leib, den ich gebrochen habe. Wir werden heute Morgen Abendmahl feiern. Sogar mit dem Essen hört der Herr Jesus sein irdisches Leben auf. Essen spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben wurde. Sättige dein Leben mit gutem. Fang an, Jesus zu essen. Werde mal ein geistlicher Kannibale. Natürlich ist es schreckend für religiöse Menschen. Ich soll Jesus aufessen. Aber Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Wer hat diese Stelle gelesen? Wer hat das mal so gelesen? Okay? Die anderen können Konkordanz nehmen und nachlesen. Und nachschlagen, wo es steht. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Du musst also das Göttliche aufessen. In dir aufsaugen, in dir aufnehmen. Von Gott erfüllt sein, von Gott gesättigt sein. Die Dämonen wissen, was Abendmahl ist, aber die meisten Christen haben keine Ahnung, was Abendmahl ist. Für die Juden ist Essen das Wichtigste. Stimmt das, Schwester? Am Sabbat, da ist das Essen das Wichtigste. Weißt du was? Was man am Sabbat macht, da nimmt man den Becher, da dankt man Gott für den Wein, da dankt man Gott für Brot. Essen ist das Wichtigste. Sabbat, der Tag des Herrn, das Essen ist im Judentum das Wichtigste. Das Essen. Gott ruhte von seinen Werken. Da wird für Brot und Wein gedankt, Gott gepriesen, Gott und so weiter. Der Tag Gottes ist nicht ein Tag der Schlemmerei. Der Tag Gottes ist ein Tag, wo man das gesegnete Brot aufnimmt. Und man die Woche über für das Brot dankt und betet, ist dahingestellt. Aber am Sabbat, am Tag des Herrn, nimmt man den Becher und nimmt man das Brot und dankt man dem Herrn. Am Sabbat wird das Gute genützt, das Gute genossen. Da wird die Ruhe genossen. Sättige dein Leben mit Gutem. Deshalb hat Gott den Sabbat eingesetzt. Nicht, dass du jetzt irgendeinen Tag wählst und so weiter. Gott hat extra gewollt, dem Volke Gottes ist eine Sabbatruhe vorhanden. Auch im Hebräerbrief, eine bessere Sabbatruhe. Und dass wir in die Ruhe Gottes eingehen. Und dass für uns das ganze Jahr, die ganze Woche Sabbat ist. Und dass wir jeden Tag die Güte Gottes genießen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Sabbatruhe. Alles in dieser Welt ist ein Abglanz des Himmlischen. Ich möchte da nicht wenn ich so manches Leben von manchen Leuten anschaue, dann sage ich, oh Gott, in diesen Himmel, wo die da rein wollen, will ich nicht hin. Wenn das wirklich wahr ist, alles Irdische ist ein Abglanz des Himmlischen, Trübseligkeit, Traurigkeit, Depression, Verzagtheit und so weiter. Wenn das der Abglanz der Herrlichkeit ist, dann möchte ich in diesem Himmel, wo die herkommen oder wo die das herhaben, nicht hin. Gott hat diese Welt in Güte geschaffen. Das ist jüdisch jetzt. Gott, rabbinisch. Gott hat die Welt in Güte geschaffen. So reden die. So rede ich jetzt heute Morgen. Gott hat die Welt in Güte geschaffen. Er hat diese Welt aus Liebe gemacht. Sättige dein Leben mit Gutem. Er hat diese Welt nicht für die Tyrannen, Diktaturen, nicht für den Teufel gemacht. Für die Räuber, für die Politiker, für die Reichen, für die Ausbeuter. Er hat diese Welt nicht für sie gemacht. Er hat die Welt für seine Kinder gemacht, für sein Volk. Amen. Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dieser Art von Menschen, die diese Erde ausbeuten. Erlöse uns von diesen Egoisten. Erlöse uns, oh Herr. Gott hat Moses begraben. Sogar für die Leiche Moses hat er gesorgt. Niemand hat Moses beerdigen können. Aber Gott hat für die Beerdigung von Moses gesorgt. Damit er in den Acker Gottes gelegt wird. Weißt du, Gott hat für alles gesorgt. Das ist für mich ein wunderbares Bild, wie Gott, der Vater, für unser Leben sorgt. Sogar für unsere Beerdigung sorgt er. Es ist nicht das Leichenhaus und nicht der Bestatter. Der Herr sorgt, dass wir von Gott beerdigt werden. Das ist, von Gott beerdigt zu werden, von Gott beerdigt zu sein, von Gott aufgenommen zu sein, ist ganz was anderes. Denn dann wachst du in einer anderen Welt auf, wenn du von Gott beerdigt worden bist. Und dann bist du mit Jesus mittendrin im gelobten Land, wie Moses es gewesen ist. Wohlstand ist ein Segen Gottes. Wohlstand ist ein Segen Gottes. Manche Menschen haben da ein gestörtes Verhältnis zum Wohlstand. Was ist Wohlstand? Wir sollen alle nach dem Wohlstand streben. Das ist ganz arg wichtig, was ich jetzt sage, bevor ich zu meinem Text komme. Sättige dein Leben mit Gute. Wir sollten nach dem Wohlstand streben. Armut ist kein Segen. Krankheit ist kein Segen. Armut ist nicht vom Herrn. Armut hat der Teufel in meinem Leben versucht. Armut ist katholisch oder heidnisch oder pervers. Armut. Und man meint, der, wo Gott dient, muss arm sein. Nein, Gott hat uns Wohlstand versprochen, was das auch immer heißen mag. Die Werke der Sünde verursachen Armut, Mangel, Tod, Krankheit etc. Die Werke der Sünde. Überleg einmal, was du mit deinem Reichtum alles tun könntest. Überleg einmal. Lass uns mal deine Fantasie mal fliegen. Verlängere mal deine Flügel. Ein Mensch, der in Armut lebt, heißt es im Talmud einmal, der ist tot, der kann nichts tun. Ein Mensch, der in Armut lebt, dem sind die Hände gebunden. Denk drüber nach. Wenn du alles, was Gott gibt, als Segen betrachtest, und jetzt möchte ich, dass du jetzt umdenkst und ein anderes Bild von Gott bekommst, total mal umdenkst. Alles, was kommt, was in deinem Leben passiert, das ist ein Segen. Das kommt durch die gesegnete Hände, ob es das gebrochene Brot ist oder was es auch ist, das vergossene Blut, ist auch Leid und das ist negativ eigentlich. Aber das ist das gesegnete Brot, alle Wechselfälle des Lebens, alles Negative. Wenn ich Gott lobe und preise, fällt von mir ab und ich hole aus, das ist nur die Schale, ich hole den Kern aus der Sache raus und der Kern ist gut. Die Schale wollen wir nicht essen. Und alles hat irgendwo eine Schale. Jede Nuss und jede Banane hat eine Schale. Und mit der Schale kommen wir nicht weit. Wir wollen den Kern, den Inhalt. Und was ist der Inhalt? Gutes. Halleluja. Ihr gedachtet böse mit mir, hat Josef einmal für seine Brüder gesagt. Aber Gott gedachte gut mit mir. Die Schale. Vergiss die Schale. Und wenn du anfängst, Gott zu loben, dann ist Tod kein Tod. Krankheit keine Krankheit. Armut keine Armut. Mangel kein Mangel. Trübsal keine Trübsal. Das ist nur die Schale, die Verpackung. Das ist Tara. Wir wollen Netto haben. Aber was Gott uns immer gibt, ist Brutto. Immer Brutto. Und wir sollten uns einander Brutto lieben und nicht nur Netto. Und wir sollten das, was Gott uns gibt, weißt du, die Tara, das habe ich mal im Rechten irgendwo gelernt, Tara, die Verpackung. Das ist die Tara. Die Verpackung, die musst du auch mitnehmen und manchmal ist die Verpackung sehr schändlich, stimmt gar nicht, was da drin ist oder sieht nur so anders aus. Dann manchmal ist die Verpackung so aufgebauscht, da kaufst du eine große Sache und da ist nur ein kleiner Ring drin. Schon passiert. Verpackung täuscht und ich sag dir, deine Verpackung, das was dir manchmal geliefert wird und was so aussieht, so unscheinbar oder so scheinbar gewaltig, das ist alles nur täuscht, das ist nur die Äußerlichkeit, auf den Inhalt kommt es an. Und für einen Diamantenring brauchst du keine große Verpackung. Entdecke das Gute, finde das Gute heraus, das Positive. Wenn du einfach den Herrn preist, zuerst einmal siehst, alles gut und vollkommen, der kommt vom Vater des Lichts, vom Urheber des Lebens, von Gott der Liebe, von Gott der Wahrheit, alles kommt von ihm, alles ist an seinem Thron vorbei, wie du gebetet hast, so schön, das war bei dir auf dem Schreibtisch, Gott. Alles vorher, was in deinem Leben kommt, war bei Gott auf dem Schreibtisch. Alle diese Gebete, die du hier aufschreibst, waren bei Gott. Du hast nur die Kopie hier geliefert. War schon vorher bei Gott. Und du bringst es, und das ist eigentlich, alle diese Gebete, hört ihr mal, wisst ihr, was diese Gebete alle sind? Anklagen an den Teufel. Der Teufel wird hier angeklagt. Was er alles verursacht, was er alles macht und was er alles anstellt. Das ist eigentlich, das sind die Anklagen an den Teufel. Der Urheber alles Böses. Wir beten ja, dass Gott diese Dinge verändert. Dass er diese Dinge umwandelt. Wasser in Wein. Negative ins Positive. Krankheit in Gesundheit. Tod ins Leben. Das ist, wir erwarten ein Wunder hier. Das sind Anklagen an den Teufel eigentlich. Unsere Gebete sind nichts anderes wie Anklagen an den Teufel. Erlöse uns von dem Bösen. Gott hat die Welt ist nicht für Engel gemacht. Die Welt ist für Menschen wie du und ich geschaffen. Halleluja. Die Welt ist nicht für Engel gemacht. Unsere Mission ist, diese Welt mit Gott zu erfüllen. Unsere Mission ist, die Welt für Gott zu erfüllen. Unser Auftrag ist, fülle die Erde jetzt. Fülle die Erde mit was? Mit Menschen, die das Ebenbild Gottes sind. Fülle die Erde mit Menschen, die das Ebenbild Gottes sind. Der Himmel auf die Erde holen, das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Sättige dein Leben mit Gutem. Du musst die Frucht vom Baum pflücken und genießen. Den göttlichen Funken empfangen und Feuer auf diese Erde bringen. Jesus sagt, ich wollte, dass das Feuer jetzt schon brennen würde. Das Feuer Gottes. Jesus hat so einen Funken auf diese Erde geholt. Und weißt du, um ein Feuer anzustellen und anzuzetteln und anzuzünden, da brauchst du nicht viel, nur einen Funken. Und diesen göttlichen Funken schnappen. In diese Erde hineinbringen. Und hier den Strohhaufen zum Brennen bringen. Das ist, was Gott möchte, dass du den göttlichen Funken empfängst. Da habe ich ein ganz tolles Bild. Als ich über diesen göttlichen Funken nachdachte, dann habe ich den lieben Jakob gesehen, wie der da liegt mit dem Stein und dem Kissen, als Kopfkissen, und er träumt. Und weißt du, wovon der Jakob, der gute, liebe Jakob träumt? Er träumt von der Himmelsleiter. Ein ganz gewaltiges Bild von dieser Himmelsleiter. Das musst du dir mal zergehen lassen und mal so dir richtig vorstellen. Die Leiter ist oben im Himmel und der Kerl liegt unten auf der Erde und er träumt. Weißt du, was mit mir passieren, was mit dir, mit uns passieren muss? Unser Kopf muss im Himmel sein und unsere Füße hier auf dieser Erde. Dieses Bild kam mir. Mein Kopf muss im Himmel sein. Jakob sieht die Himmelsleiter. Er sieht die Engel Gottes rauf und niedersteigen. Und der Kopf im Himmel, die Füße auf dieser Erde. Und jetzt steigen die Engel Gottes rauf und nieder. So ist dieses Bild. Rauf und nieder. Kopf im Himmel, Füße auf dieser Erde. Das ist, wozu Gott uns gemacht hat und wie er uns gemacht hat. Füllt die Erde mit der Herrlichkeit Gottes. Und die Erde ward wüst und leer. Das ist das Werk des Teufels. Und das ist Wiederherstellung. Viele Leute wissen nicht, was Wiederherstellung ist. Wiederherstellung ist, die Wüste wieder zum Garten Eden zu machen. Das ist die Wiederherstellung, wozu wir berufen sind, wozu Gott uns gerufen hat. Wir tragen drei Gewänder. Ja, Hemd, Jacke, Hemd, Krawatte noch dazwischen, Unterhemd. Drei Gewänder. Die drei Gewänder sind Taten, Worte, Gedanken. Taten, Worte und Gedanken. Füll deinen Mund mit Gutem. Füll deine Gedanken mit Gutem. Füll dein Leben mit Gutem. Deine Hände sollen mit Gutem gefüllt sein. Dein Mund mit guten Worten. Das, was aus dem Mund herauskommt, verunreinigt den Menschen. Und genauso umgekehrt könnte ich dieses Wort jetzt umdrehen, das darf ich. Und wenn ich nur gute Worte sage und gute Worte rede, das reinigt den Menschen, das bessert den Menschen, das verändert den Menschen. So, ich darf auf drei Ebenen Gott loben und preisen. Du sollst auch nicht stehlen, heißt es. Du sollst nicht stehlen. Du sollst mit dem Mund nicht stehlen, mit den Händen nicht stehlen und mit dem Geist nicht stehlen. Also was Falsches dir aneignen. Und wir stehlen gerne und wir eignen mit der Hand was Falsches, mit dem Mund was Falsches und mit dem Geist was Falsches. Sättige dein Leben mit Guten. Fang an, dein Leben mit guten Werken zu füllen. Wir sind zur Wiedergutmachung auf diese Welt. Und das bezieht sich auf alle Aspekte unseres Lebens. In unserer Familie, auf unser Geld, unsere Finanzen. Der Zehnte, ich bringe meinen Zehnten zum Herrn. Warum? Weil ich Ordnung in meine Finanzen haben möchte, weil ich Segen Gottes in meine Finanzen haben möchte. Deshalb bringe ich den Zehnten, weil ich sage, Teufel, du kriegst mein Geld nicht und ich gebe dir mein Geld nicht. Und wenn du Gott den Zehnten gibst, beteiligst du Gott an deinen Finanzen. Solange Gott den Zehnten nicht hat, hat er kein Recht zu deinen Finanzen. Kann auch deine Finanzen nicht segnen. Wenn du bettelarm bist, bring deinen Zehnten ins Haus Gottes und bring deinen Zehnten dem Herrn. Und dann wird Gott dich segnen. Und zwar so überaus, weil das Geld dann nicht, der Teufel hat keinen Zutritt mehr. Denn der kann das, was Gott geweiht ist, nicht mehr segnen. Und das Erstlingsopfer ist der Zehnte. Und wenn das Erstlingsopfer gesegnet ist, ist das ganze Opfer des ganzen Jahres gesegnet. Oder die ganze Ernte des ganzen Jahres, Römer 11, 16, das ganze gesegnet. Das ist alles gesegnet. Wenn du die Erstlingsgabe, das Erstlingsopfer bringst und dem Herrn bringst, dann ist es gesegnet. Und dann wird der Teufel sich nicht trauen, an deine Finanzen ranzugehen. So viele Menschen, die werden ausgebeutet, ausgeraubt, geplündert. Satan ist ein Dieb, ein Räuber und ein Mörder und plündert die Kinder Gottes aus. Und wir sollen es nicht erlauben. Wir sollen unser Leben mit Gutem füllen. Einfach einen Riegel vorschieben. Der Zehnte ist ein Riegel vor deinem Geldbeutel, vor deinem Sparbuch. Der Zehnte ist ein Riegel, da kann er nicht durch. Da muss er sich am Geld Gottes vergreifen. Und wenn der da aus deinem Geld, was du Gott Zehnten gebracht hast, wenn er da was nimmt, versündigt er sich an Gott. Und dann wird er mit Gott zu tun bekommen. Ich sage euch nur ein Geheimnis. Du musst das Geheimnis des Zehntens entdecken. Gott will unsere Wiedergutmachung in unserer Gerechtigkeit, in unserem Glauben, in unserer Beziehung. Die ganze Schöpfung ist so ein Akt der Wiedergutmachung, was Gott gemacht hat. Und der Mensch ist dieser Kanal Gottes, wo Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineinfließt. Du bist das Flussbett für den Heiligen Geist. Du bist das Flussbett für den Heiligen Geist. Genieße Gott, fang an, das Gute in deinem Leben aufzunehmen, zu verarbeiten und umzusetzen. Jede Speise, die wird genommen, genossen. Kann sein, du bist schneller satt und bei der anderen Speise bist du nicht so schnell satt. Eine schmeckt dir und andere schmeckt dir nicht. Wenn du Peperone isst, nachher merkst du, wie das wirkt. Das merkst du noch tagelang vielleicht. Die Wirkung von Peperone, Hot Peppers. So, du merkst es. Aber das wirkt, es arbeitet in dir. Und dann irgendwann setzt du diese Kräfte um und lebst das aus, das, was dir groß geworden ist. Gott will, und jetzt hört mir gut zu, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was Gott will. Und das solltest du beten. Danke, Vater, dass ich wissen darf, dass du das Beste für die Menschheit willst, für die Menschen willst, für mich persönlich willst, für meine Familie. Du willst das Beste für meine Kinder. Du willst das Beste für meine Gesundheit. Du willst das Beste für meinen Körper. Du willst das Beste für meinen Geist. Du willst das Beste für meine Gemeinde. Lass uns anfangen, immer das Beste vor Augen zu haben. Und das Beste ist gerade gut genug für Gott und für uns. Das Beste. Mit weniger wollen wir uns nicht zufrieden geben. Gott, du ernährst uns, du stärkst uns und du motivierst uns in diese Richtung. Bei Gott sein, in Gott sein, mit Gott verbunden sein. Das ist das Geheimnis eines guten Lebens. Fang an, ein gutes Leben zu führen. Gott hat die Fülle. Wer glaubt das? Da gibt es so ein altes Lied früher. Gott hat die Fülle, was auch dir fehlt, was du brauchst und so weiter, hol dir bei Gott. Du hast es sowieso nicht. Wir sind ausgebrannt. Wir haben alles schon verplempert, wir alles schon verlebt, wir haben schon alles vertan. Wir haben nichts mehr. Wir sind wieder verlorene Sohn, wir kommen mit Lumpen nach Hause. Wir haben keinen Fingerring, wir haben keine Klamotten, wir haben keine Schuhe mehr, wir haben nichts mehr, wir stinken. Vom Weiten schon. Ja, so kam der verlorene Sohn aus dem Schweinestall nach Hause. Und der Vater stellt ihn vollkommen wieder her. Und er fängt an zu genießen. Und der arme Kerl, wie der da sitzt, so lange hat er schon so lange nicht mehr so gut gegessen, wie er jetzt hier hat. Also, vorher durfte er nicht mal die Treber, das Schweinefutter genießen oder berühren. Jetzt darf er am Tisch seines Vaters sitzen. Er hat nichts mehr, aber er lebt von dem, was sein Vater hat. Aus der Gnade, aus dem Reichtum des Vaters lebt er. Gott hat die Fülle. Wenn du Gesundheit brauchst, schau Gott an, der gesund ist. Kannst du dir einen kranken Gott vorstellen, der auf Krücken geht, Hörapparat hat, Brille hat? Ich kann mir nicht einmal einen Engel kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht einmal den Teufel so vorstellen, ich muss euch erst ehrlich sagen. Der Teufel ist wenigstens gesund, auch wenn er den anderen Krankheiten aufbrummt. Gesundheit ist eine Sache des Geistes, des Glaubens, der Weltanschauung, des Gottesbildes. Wenn du einen gesunden, starken Gott vor dir hast, und das, was der Mensch anbetet, das wird er. Gott, ich preise dich. Und in der Bibel heißt es, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein die Ehre geben. Das ist, was Jesus vom Teufel verlangt. Das verlangt er von dir auch. Gott allein anbeten und ihn allein ehren. Und sich allein vor Gott beugen. Fang an, Gott hat die Fülle. Herr, ich bin krank, mein Körper ist krank, ich bin schwach, Würmer fressen mich auf. Hiob schabte sich schon, Hiob war schon bewusstlos, wenn ich die Bibel studiere, Hiob war bereits im Koma. Und in diesem Koma fängt er sich noch an Gott, klammert sich an Gott und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist der Herr. Und ich halte mich an Gott. Halt dich an Gott und du wirst aus dem Grab herauskommen. Halleluja. Das Grab wird dich nicht behalten können. Halt dich an Gott. Wenn ich dich nur habe, sagt der Dichter, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Alles andere, alles supergeistliche, alles religiöse ist nebenbei. Wenn ich dich nur habe, Herr, sieht mich überall raus. An Gott angebunden sein. Sättige dein Leben mit Frieden. Kannst du vorstellen, dass Gott konfus ist? Er ist nicht Konfuzius. Konfus. Dass Gott konfus ist, dass Gott durcheinander ist, dass Gott verwirrt ist, dass Gott nicht weiß, was links und rechts ist, Tag und Nacht, dass er alles durcheinander bringt. Gott ist ein Gott der Harmonie, des Friedens, der Ordnung und nicht des Chaos. Kosmos ist, was dein Leben bestimmt. Sättige dein Leben mit Freude. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Himmel Beerdigungslieder gesungen werden. Dort wird getanzt, gejubelt und Hochzeit gefeiert. Alles, was, wenn Jesus das Reich Gottes beschreibt, beschreibt er immer von der Hochzeit. Ist immer Hochzeit. Und da geht's ziemlich lustig zu. Reich Gottes ist immer Hochzeit. Freude. Sättige dein Leben mit Freude. Die Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel. Habt ihr das gelesen? Also fang an, den Kopf im Himmel zu haben und die Füße auf dieser Erde. Schaffst du das? Kopf im Himmel, Füße auf dieser Erde. Wir sollen unseren Kopf im Himmel haben, unser Denken im Himmel haben und die Füße hier auf dieser Erde. Und weißt du, diese Temperatur, diese Hormone, das überträgt sich das auf die Füße auch. Und am Schluss sind auch unsere Füße himmlisch, geistlich, super, stark, gesund, happy oder was sonst auch noch sein mag. Der Kopf muss zuerst einmal, der Kopf muss im Himmel sein. Fang an wieder, Jakob. Jakob hätte diese 21 Jahre bei seinem Schwiegervater nie überstanden. Der war schlimmer als der Jakob und alle bösen Menschen zusammen. Der kannte alle Tricks. Und trotzdem, weil er Gott kannte, konnten die Tricks bei ihm nichts bewirken. Halleluja. Weil er Gott kannte, konnten die Tricks vom Laban nichts bewirken. Laban ist so ein Bild für den Teufel, für diesen Trainingspartner. Und wie wir dem Teufel etwas abluchsen, die zwei Töchter abluchsen, die Schafe abluchsen, und wie wir aus dem Nichts etwas machen. Das ist ein Bild hier von Laban und Jakob. Aber zuerst musst du diese Schau haben, diese Vision haben. Ohne der läuft nichts in deinem Leben. Sättige dein Leben mit Gutem, mit der Güte Gottes, mit der Gnade Gottes und so weiter. Du darfst bei Gott, und hör mal mir gut zu, du darfst bei Gott nachschöpfen. Weißt du, was das ist? Bei Gott nachschöpfen. Es hat so gut geschmeckt, Herr. Ich möchte noch einmal, noch einen Nachschlag. Das ist Berlinerisch. Noch einen Nachschlag. Preis dem Herrn. Und alles, wie meine Frau vorhin sagte, ewig, mit dem ewig können wir das uns nicht viel vorstellen. Ich kann mit der Ewigkeit heutzutage, wenn ich auf der Straße gehe und hausieren möchte oder was verkaufen möchte von der Ewigkeit, Leute können mit der Ewigkeit nichts anfangen. Aber ich möchte sagen, bei Gott ist alles lebenslänglich. Halleluja. Auch das ist gut. Bei Gott ist alles lebenslänglich. Leben, lebenslänglich. Freude, lebenslänglich. Friede, lebenslänglich. Das Gute ist ewig. Was ist ewig? Kann der moderne Mensch damit nichts mehr anfangen. Lebenslänglich, Halleluja. Das ist lebenslänglich. Und bei Gott bleibt immer noch was übrig, so dass du davon profitieren kannst. Es ist so schön zu wissen, ich kann nachschlagen. So, okay, nicht nachschöpfen, nachschlagen. Gott hat immer genug. In der Bibel haben wir ein schönes Wortball über Gott. Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle. Da fließt immer was nach, da ist immer was da. Und jetzt 5. Mose Kapitel 8, lasst mich lesen diese Stelle. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. Ist das herrlich? Gott wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe heraus hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet keinen Mangel kennen. Das ist das Wort Gottes. Wenn es nicht stimmt, schneide es aus der Bibel raus. Dann sage ich, das akzeptiere ich nicht. Ich habe mal einen lieben Mann kennengelernt in Bayern. Und der sagt, das ist meine Bibel. Und ich wollte seine Bibel angucken. Die Hälfte der Seiten hat gefehlt. Er hat immer ausgeschnitten, was nicht gestimmt hat. Für ihn nicht gestimmt hat. Der sagt, das gilt nicht mehr und das. Und dann hatte manche, ja, das war interessant. Seine Bibel war sehr interessant. Dann hatte Passagen gehabt, zwei Spalten waren, dann hat er da mittendrin ausgeschnitten, das stimmt nicht. Also das ist nichts für ihn. Funktioniert bei ihm nicht, hat nicht funktioniert. Und vielleicht musst du das. Der Mann war wenigstens ehrlich. Viele Christen sind nicht ehrlich. Das ist ein großes Problem. Der Mann hat mir gefallen. Der war ehrlich, der hat gesagt, bei mir funktioniert das nicht. Und dann durfte ich mit dem Mann beten, dem Mann erklären, wie das anders werden kann. Wie das Wort Gottes Wahrheit werden kann in seinem Leben. Aber er war ehrlich, er hat immer so seinen leeren Teller gehabt. Das ist nicht und das ist nicht und das funktioniert nicht. Ihr werdet keinen Mangel haben und euch wird es an nichts fehlen. Hört zu. Und entweder ist das Wort Gottes oder wir können es vergessen, das hat der Teufel reingeschrieben in der Bibel. Und euch wird an nichts fehlen. Dann weiter, ihr werdet euch satt essen können. Bei Gott wirst du dich satt essen können und werdet dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen, nicht mit vollem Magen, sondern aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Und ihr werdet Gott aus vollem Herzen danken. Ist so wichtig, aus einem vollen Herzen, nicht aus einem vollen Magen oder vollem Bauch oder vollem Kopf, sondern aus vollem Herzen Gott zu danken. Ist ganz arg wichtig. Dein Herz muss voll werden, bevor dein Bauch voll wird, bevor dein Kopf voll wird, bevor dein Magen voll wird, bevor dein Körper voll wird, muss dein Herz voll werden von der Güte Gottes. Und ihr werdet euch satt essen. Wo kann man das heute noch? Einmal kommt man rein und dann kann man sich satt essen. Und zwar für den Rest seines Lebens, lebenslänglich. Mach das, was Gott will. Und Gott macht das, was du willst. Mach das, was Gott will. Und Gott sagt, kommt hier zu mir. Vergesst mich nicht. Und du musst eines nur tun. Und das ist das, was Gott hat nicht viel verlangt von den Israeliten damals. Vergesst mich bitte nicht. Wenn ich weiterlese, vergesst mich nicht. Vergiss Gott nicht. Vergiss seine Zusagen nicht. Vergiss seine Verheißungen nicht. Du musst dich nur an Gott erinnern. Und das ist alles, was Gott möchte. Der Teufel möchte, dass du Gott vergisst und nicht mehr denkst. Deshalb haben wir das Abendmahl. Das Abendmahl ist auch nur ein Symbol, dass du Gott nicht vergisst, was Jesus alles für dich getan hat. Was du alles in Jesus hast. Die ganze Fülle wohnt in ihm leibhaftig. Vergiss nicht. Und Gott wird dich nicht vergessen. Diene Gott und er dient dir. Sag alles, Herr, ich mache alles für dich. Egal, ob die Danke sagen oder kein Danke sagen, ob mir anerkennen oder nicht anerkennen, ich mache es für dich. Gib Gott und Gott gibt dir. Du hast von Gott nichts, weil du nichts Gott gibst. Gib deine Zeit Gott, deshalb bist du nach vorne gekommen. Gott hat mir gezeigt, ich sollte jemand, der in großer Not ist, in Schwierigkeiten ist, nach vorne kommen und beten. Wenn ich für andere bete, fängt Gott bei mir was zu tun. Und das ist ein Geheimnis. Wenn ich etwas für andere tue, tut Gott etwas an mir. Wenn ich anderen gebe, gibt Gott mir was. Wenn ich andere ermutige, werde ich ermutigt. Wenn ich andere segne, deshalb war heute Morgen auch in der Einleitung schon der Heilige Geist schon in diese Richtung gewirkt. Segne andere und da kommt so ein Feedback zu dir zurück. Kommt so ein Feedback und wir brauchen das Feedback von Gott. Tu das, was Gott sagt. Hafte dich an Gott. Ich halte mich fest, ich lasse dich nicht. Und Gott haftet sich an dir. Und es ist sich an Gott haften. Gott verhaften mal, ja? Mach das. Verhafte Gott und sag, Gott, ich gebe dich nicht mehr her. Kommst nicht mehr raus von mir. Ich halte mich ganz durch totschlagen. Ich gebe dich nicht auf. Hafte dich an Gott. Verbinde dich mit Gott. Und du wirst sehen, Gott wird sich mit dir verbinden plötzlich. Plötzlich schlägt er bei dir Wurzeln. Plötzlich fängt an zu dir, bei dir sich zu entwickeln und zu gedeihen. Verbinde dich mit Gott und Gott verbindet sich mit dir. Das ist unser großes Problem. Mach das, was Gott will und Gott macht das, was du willst. Ganz einfaches Gesetz, was ich heute Morgen rüberbringen will. Sättige dein Leben an Guten. Du musst Gott aufnehmen. Gestern haben wir von Engelbeherbergen gehabt. Manche haben unwissend Engel beherbergt oder Freitag. Nimm Engel auf zu dir und du wirst sehen, wie du profitierst. Du wirst belehrt, wirst gesegnet. Die 7 Dämonen fahren aus wie beim Tobias. Gott will das Beste für seine Kinder. Deshalb vereinige dich mit ihm. Du brauchst einen Schlüssel zum guten Leben. Und heute Morgen versuche durch die Gnade, die Gott uns gibt, diesen Schlüssel zu vermitteln. Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Schlüssel zu den Schatzkammern Gottes. Schlüssel zum Wohlstand. Was wahrer Wohlstand ist. Du brauchst den Schlüssel. Und wenn du Schlüssel hast, kommst du überall rein. Wir haben hier einen Schlüssel. Das ist Nummer 1 bei mir. Mit diesem Nummer 1 komme ich fast überall rein. Diesen Schlüssel, egal welche Tür, mit dem Schlüssel komme ich überall rein. Du brauchst einen Schlüssel, wo du überall reinkommst, wo du überall Zugang hast. Ein Schlüssel. Wir haben ja Haustürschlüssel, da kommen wir zur Haustür rein und in der Wohnung und sonst noch vielleicht wohin. Ein Schlüssel. Du brauchst einen Schlüssel für dein Leben, den Schlüssel zum Vaterherzen Gottes. Gott möchte für dich das Beste. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Gott tagtäglich erlebst als Vater, als guten Vater. Jesus hat den Vater uns gebracht, nicht nur den Herrgott und den Allmächtigen, Allwissenden, Allgegenwärtigen oder wie sie auch alle heißen mögen. Nein, er hat uns den Vater gebracht. Gott will täglich ein guter Freund für dich sein. Und jede Situation ändert sich bei uns oder bei dir oder bei mir, wenn Gott unser Partner ist, wenn er Partner geworden ist. Ein Partner von mir. Partner verbinden sich, Partner vereinigen sich. Wenn wir anfangen, bewusst mit Jesus zu leben, ändert sich alles bei uns in unserem Leben. Wir fangen an, das Gute zu genießen. Du brauchst den Schlüssel zu einem guten Leben. Du brauchst den Schlüssel zum Reichtum Gottes. Wie werde ich reich in Gott? Das gehört meinem Gott. Und Herr, du siehst, ja, ich habe oft in meinem Leben gesagt, guck mal Herr, die Zuhälter, die Mafiosis und die, was die für Autos fahren. Und ich muss da damals mit Auto vom Autokino fahren. Hat mich geärgert. Das hat mich hochgefuchst. Ich habe gesagt, nein, das darf nicht sein, dass der Gerechte um Brot betteln muss oder sonst was ist. Gott will, dass es uns genauso gut geht wie die Mafiose. Und noch besser, denn wir sind viel besser als die Mafiosis. Glaub mir das. Wir haben ewiges Leben. Und natürlich sammeln wir nicht Schätze auf dieser Erde, aber wir sollen all das haben, was wir brauchen. Und du musst ein Gebet vielleicht in deinem Leben neu formulieren oder bei dieser Proklamation, was ich rausgegeben habe. Herr, verschone mich vor Armut. Bete. Herr, bewahre mich vor Armut, denn das ist nicht von dir. Herr, bewahre mich vor Krankheit, das ist nicht von dir. Herr, bewahre mich vor Mangel. Auch Mangelerscheinungen, Armut und Mangel, Krankheit hängt zusammen, das ist ein Teufelskreis. Bewahre mich vor diesen Dingen. Herr, gib mir immer genug zu essen. Muss nicht immer Kuchen und Schnitzel sein, aber immer genug zu essen. Versorge mich mit allem Nötigen. Und der Vater im Himmel sagt, mein Kind, ich will für dich sorgen. Ich will für dich Vater sein. Und wenn der Vater die Lilie und den Spatzen versorgen kann, und wie viel mehr dich und mich? Glaubst du das? Ihr seid mehr. Wenn er sogar die Haare auf unserem Haupt gezählt hat, weiß er ganz genau, was mit unserem Leben los ist und wo es fehlt. Er weiß es. Er weiß um die Einzelheiten. Und vertraue Gott dein Leben. Wir wissen, Römer 8, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Ratschluss berufen sind. Und du bist ein Berufener, denn denen, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, und dass sie gleich sein sollen dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter den vielen Brüdern. Wir wissen, die Bibel ist voller Gewissheit, wir wissen, das steht mir zu. Es ist wichtig zu wissen, was das Beste ist. Was ist das Beste? Die Gott lieben, die kriegen immer das Beste. Was ist das Beste? Verlieb dich in das Beste. Fang an, das Beste in deinem Leben an erster Stelle zu setzen. Herr, ich möchte das Beste haben. Ich gebe mich nicht zufrieden mit zweite, dritte Wahl, Ausschuss. Ich gebe mich mit diesen Dingen nicht zufrieden. Fang an, in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes an erster Stelle zu setzen. Weißt du, wenn du nicht zufrieden bist mit einer Hütte, naja, bitteschön, kriegst du einen Schuppen irgendwo in der Prärie. Aber wenn du sagst, Herr, nein, nicht nur eine Hütte. Ich will in einem Palast wohnen. Ich will Heiland auf der anderen Straße von dir wohnen, so auf der anderen Straße vom Schloss Gottes. Es ist wichtig, dass du in Gott verliebt bist. Dann, das ist das Beste. In Gott verliebt sein ist das Beste. In Gott verliebt sein. Michelangelo hat ein tolles Bild vom Johannes dem Täufer gemalt. Ich muss dieses Bild mal angucken. Johannes der Täufer von Michelangelo. Und in diesem Bild wird Johannes der Täufer dargestellt und zeigt auf Jesus. Und wenn du dem Johannes dem Täufer anguckst, sieht aus wie Betrunkener. Also im Delirium. Und zeigt auf Jesus. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Johannes ist für Jesus geboren, hat für Jesus gelebt und für Jesus seinen Dienst eingesetzt und so weiter. Alles, was er tat. Und jetzt kommt der, stell dir mal vor, jetzt fällt er in Ekstase, als er sieht Jesus auf ihn zukommen, in Delirium. Verstehst du? So wird Johannes der Täufer dargestellt. Du musst von Jesus berauscht sein, vom Heiligen Geist berauscht sein, von Gott erfüllt sein. Enthusiasmus heißt von der Gottheit erfüllt sein. In Gott verliebt sein. Das ist, wie du dein Leben mit Gutem sättigst. Oh Herr, ich liebe dich. Wenn du Depressionen hast, es gibt einen Ausweg. So einfach. Da musst du keine langen Gebete sagen. Du musst nur sagen, Herr, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Einfach deine Liebe zu Gott sagen. Egal, was Gott sagt, was Gott denkt, was Gott macht, das interessiert dich nicht. Aber du sagst, ich liebe dich, Herr. Jesus will geliebt werden. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus hat Schnitzer gemacht. Sich selbst verflucht, sich selbst verdammt. Am liebsten wäre ihm gewesen, der Boden tut sich auf und kann untertauchen. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Ja, ich lieb dich. Und Petrus hat Jesus lieb gewonnen. Von einer anderen Seite. Nicht aus Werke, nicht so weiter, sondern die Liebe. Wenn du mit Gott auf Du stehst, ist das Beste. Du Vater. Den Kopf im Himmel, die Füße auf diese Erde. Kopf im Himmel, Füße auf diese Erde. Schlüsselworte, so viel Wahrheiten. Dass wir diese Dinge einfach in unserem Leben haben. Ein paar Schlüsselworte, so wichtig. Damit kannst du den Himmel aufmachen und den Himmel zuschließen. Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin getrost. Die Welt ist überwunden. Wir wissen, die Welt ist überwunden. Oder der Stegen hat gesagt, Gottes Wege sind überall anzubeten, aber nicht zu ergründen. Ich bin des Vaters Kind und nicht sein geheimer Rat. So, ich bin Kind Gottes, das reicht mir vollkommen aus. Der Vater, den Vater entdecken in deinem Leben, den Vater erkennen, mit dem Vater sein und dann sein Wort nehmen. Weißt du, wenn du Gott nicht liebst, in Gott nicht verliebt bist, dann wirst du dieses Wort nicht mögen. Aber das ist der Liebesbrief Gottes. Und wenn du verliebt bist, dann kannst du nicht genug Liebesworte Gottes lesen. Und da redet plötzlich die Liebe zu dir, da springt der Funke rüber. Und da übernimmst du den Funken von drüben und der Funke funkt und zündet bei dir. Erlösung. Das ist Vollpension. Erlösung ist Vollpension. Das ist alles inklusiv. Komm mit einer letzten Geschichte, dann gehen wir zum Tisch des Herrn und wir möchten dann das Abendmahl miteinander nehmen. So wichtig, dass wir vom falschen Denken erlöst werden. Das falsche Gottesbild bringt uns in die Sackgasse. Aber wenn wir Gott wieder sehen, wer wirklich ist und Gott begreifen, wer wirklich ist, dann fangen wir ein neues Leben. Viele Menschen wissen nicht, was sie in der Erlösung alles haben. Da ist eine alte Mennonitenfamilie aus Russland, die fahren bis nach Frankfurt, kommen mit dem Zug bis nach Frankfurt, nicht nach Frankfurt, Hamburg. Und dann kaufen sie dort eine Fahrkarte, 10 Personen, nach Amerika. Die wandern nach Amerika aus. Und der Vater hat das Geld zusammengekratzt, so dass er nach Amerika das Fahrgeld hat. Und dann sitzen sie im Schiff, der hat zu Hause Brot getrocknet und Käse getrocknet. Und mit trockenem Brot, mit Zwieback und Käse, so sind sie losgefahren in die große Welt, in die Freiheit. Aber die Salzluft macht bei den Kindern Appetit, weißt du? Junge Löwen, die sind nicht zu sättigen. Und junge Knaben sind nicht zu sättigen. Und so war es auch hier in dieser Geschichte. Die waren nicht zu sättigen. Die haben gegessen, nichts anderes zu tun gehabt, wie zu spachteln. So, das war ihr Leben. Und natürlich alles aufgegessen. Und die waren noch nicht in Amerika. Und Amerika war noch weit weg. Und der Vater macht sich Sorgen, wie werde ich meine Familie hier rüberbringen? Und dann passierte Folgendes, dann sieht er, wie da so viel Essen über Bord geschüttet wird oder in der Tonne reinkommt, so, und die Leute lassen auf dem Schiff von dem Deck da so viel übrig. Dann geht er zum Küchenchef und sagt, kommt mit dem Schüssel, könnte ich etwas von diesen Resten haben, was die anderen übrig lassen? Und es ging einige Tage, dass er nur von den Resten lebte, oder ein oder zwei Tage, dann sagt er, der Koch zu dem Kapitän einmal sagen, mein Kapitän auf dem Schiff ist was Komisches, ist was nicht in Ordnung. Da kommt jeden Tag nach der Mittagszeit, kommt der Vater mit der Schüssel und holt sich da die Reste, was die anderen liegen lassen. Da hat der Kapitän gesagt, das gibt's nicht, das sowas gibt's nicht auf meinem Schiff. Und dann sagt er, wenn der Morgen kommt, halt ihn auf, ruf mich, ich will mit dem Mann reden. Und dann passiert es dann tatsächlich so, der kommt wieder mit seiner Schüssel, dann sagt, warten Sie mal, der Kapitän wird geholt. Und dann sagt der Kapitän, mein Herr, bringen Sie doch mal Ihre Fahrkarte und Ihr Ticket. Und dann holt er das Ticket und erzählt, er möchte nur für seine Kinder die Reste, da bleibt so viel übrig hier auf dem Schiff und die Fische werden gefüttert damit und so weiter. Guckt die Fahrkarte, sagt er, was wollen Sie mit, warum kommen Sie hierher? Sie haben ja gebucht eine Überfahrt mit Vollverpflegung. Sie haben gebucht eine Überfahrt mit Vollverpflegung. Und so sind viele Christen. In Jesus Christus ist uns gebucht Vollverpflegung. Und wir leben von den Resten, was andere übrig lassen, was andere so uns hinschmeißen, so einen abgenagten Knochen und so weiter. Nein, wir sollten aufhören, von abgenagten Knochen zu leben. Wir sollten uns am Tisch Gottes setzen. Wir sitzen am Königstisch. Wir sind Königskinder. Und Königskinder essen keine Knochen, abgenagte Knochen. Königskinder essen leckere Speisen. Ja, deshalb haben sie manchmal schlechte Zähne. Aber sie essen leckere Speisen. Wie sitzt du am Königstisch, du sagst, ich habe nicht verdient. Du hast doch verdient. Warum? Weil Jesus einen Bund mit der Welt gemacht hat, mit der Menschheit gemacht hat. Er hat's verdient. Und aufgrund von diesem Bund, ich könnte noch jetzt eine andere Predigt noch nehmen, aber aufgrund von diesem Bund ist es alles eingeschlossen. Und für dich ist nicht nur die Überfahrt bezahlt, sondern auch die Eingliederung im gelobten Land. Da ist schon lebenslänglich für dich schon alles bezahlt. Was Jesus für dich gezahlt und gegeben hat, ist alles lebenslänglich. Ist das nicht herrlich? Ein herrliches Evangelium. Das ist das sechste Evangelium. Sechste Evangelium, was ich hier predige, ist lebenslänglich. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns für Gott öffnen und einfach Gott bitten, Herr, hilf uns, dass wir verstehen, was das Evangelium wirklich ist, dass ich mein Leben an Gutem sättige. Herr, und ich möchte das Beste, ich möchte das Gesunde, das Starke, das Heilbringende, das Nützliche, das Gewinnbringende. Und ich möchte allen Ballast abwerfen heute Morgen. Ich möchte mich von allem trennen, was nichts taugt und nichts bestehen kann und was mein Leben nur schadet. Ich möchte Christus gewinnen. Mehr von Jesus, mehr von seiner Herrlichkeit. Ich möchte mich an Jesus ergötzen. Halleluja, an Jesus ergötzen heute Morgen. Mich an Jesus erfreuen. Jesus, du bist für die Deinen. Du hast für die Deinen gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhört. Du hast sie gesegnet, Herr. Und wir sind die Gesegneten des Herrn. Dein Wort sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Herr, wir sind eingeladen, an deinem Tisch in die Sabbatruhe Gottes einzugehen heute Morgen. Halleluja. Und es geht um gesegneten Wein und gesegneten Brot. Und das möchten wir auch jetzt tun. Halleluja. Vater, ich preise dich. Lass uns, vielleicht kann jemand ans Klavier. Und wir möchten, werdet euch satt essen können und werdet dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Gott mit uns. Amen.